Lektion Nummer 4, Jesaja predigt gegen Juda. Lasst uns zusammen diesen Vers lesen. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Jesaja 6, 8. Halleluja. Dieser Vers ist für mich persönlich wichtig, ist allgemein wichtig für uns alle Christen. Aber manchmal habe ich diesen Vers benutzt in einem bestimmten Zusammenhang. Ne? Erinnert ihr euch, wann Gott diese Frage gestellt hat, Jesaja diese Frage gestellt hat?
Ging es darum, die Juden zu verführen oder die falschen Propheten quasi?
Gut, gut. Andreas hat es in Erinnerung, so im Hinterkopf, ne? Jesaja hatte dieses Gesicht, ne, vom Thron Gottes mit den Engel, und nach dieses Gesicht, dann war die Anspannung groß und Gott fragt, wen soll ich senden? Und da kommt das, was Andreas jetzt gemeint hat, wo Gott wollte, dass Jesaja quasi als einen falschen Prophet, ne, sich hinstellt. Er wollte, dass Jesaja predigt und das Volk sagt, okay, ihr wollt nicht gehorchen, ihr wollt nicht Gott priorisieren, ihr wollt Gott nicht gehorchen, seine Gebote, das wollt ihr nicht, ihr wollt nur eure eigenen Ziele, okay, dann gebe ich es euch. Dann prophezei ich Segen, prophezei ich Wunder und so weiter. So wie die falschen Propheten das machen. Ne? Die falschen Propheten prophezeien immer, was das Volk hören möchte. Gut, als erste Aufgabe die Tabelle Könige und Propheten auf Seite 5 aufschlagen. Okay, lass uns das mal tun. Lassen wir den Finger hier auf Seite 28 und blättern auf Seite 5, wo diese Tabelle ist. Damit wir schauen, Jesaja. Ne? Jesaja hier auf der rechten Seite ganz unten. Jahr 745 bis 695. Da sehen wir, dass er nach Amos, nach Jona, nach Joel, Elisa, Elia, Hanani, Shemaia, Ido. Das heißt, dass er nach diesen Propheten prophezeit hat. Und hat angefangen als Usia, werden wir gleich sehen, wann er angefangen hat und so weiter. Nur, dass wir hier eine Ahnung bekommen, wann er gepredigt hat, vor Hosea oder ungefähr zur Zeit von Hosea und so weiter. Aber in dieser Zeit ein bisschen vor dem Fall Samarias. Und auf der nächsten Seite sehen wir Samarias Fall. 722. Das heißt, ein bisschen bevor Samarias gefallen ist und noch 27 Jahre danach. Ja. Darum ist es auch ein bisschen schwer, hier das hier wirklich darzustellen in dieser Tabelle. Ich habe immer genommen, das Jahr, wo das angefangen hat, und nicht, man kann hier schwer die ganze Zeitspanne hier repräsentieren. Ne? Ja, hier unten auf Seite 6 habe ich so ein bisschen zusammengefasst, die Propheten zusammengefasst, dass wir die anordnen in unseren Gedanken. Vor dem Exil, während des Exil und nach dem Exil. Der Exil ist immer so der, hier in diesem Fall, Scheidepunkt. Vor dem Exil, da haben keine Schriften hinterlassen, Shemaia, Ido, Hanani, Elia, Elisa. Gegen Israel haben prophezeit Amos und Hosea. Und an Juda haben prophezeit Joel, Micha, Jesaja, Habakuk, Zephania, Jeremia. Gegen Ninive, Jonah, Nahum. Gegen Edom, Obadja. Nur, dass wir versuchen, das alles hier zu organisieren. Während des Exils an den Juden, Daniel, Hesekiel. Nach dem Exil an den Überbleibsel, Haggai, Zacharia, Maleachi, dass wir langsam ein Bild bekommen in unserem Kopf von den Propheten, weil es ist wirklich nicht leicht. Ich habe mich damit sehr intensiv befasst und muss sagen, es ist nicht leicht. Darum bitte diese Tabelle aufmerksam verstehen, die Zusammenhänge, wer vor, nach, während etc. Die gepredigt hat, so dass man dieses Bild bekommt, weil auch die verschiedenen Propheten haben nicht immer die gleiche Arbeit. Eine haben gegen Ninive, andere gegen Edom, gegen Israel, gegen Juda. Das heißt, es sind verschiedene auch Völker, die angesprochen wurden und so weiter. Ja, das ist sehr schwer im Kopf, alles im Kopf zu behalten. Mittlerweile habe ich schon ziemlich gut drauf, sozusagen, weil ich oft studiert habe, aber am Anfang ist es wahrscheinlich schwer. Habe schon erklärt ein paar Mal, dass der Grund darum von dieser teilweise Verwirrung ist, dass es zwei Gruppen von Propheten gibt, die große Propheten und die kleine Propheten. Das heißt, die großen Propheten sind zeitlich geordnet, wenn wir hier sehen, die großen Propheten in dieser Tabelle auf Seite 5, die sind unterstrichen, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel. Das heißt, die sind in der zeitlichen Reihenfolge. Und die kleinen Propheten, die sind nicht ganz in der richtigen Reihenfolge, geschichtlichen Reihenfolge. Ein oder anderer ist nicht in der in richtigen Punkt, in der richtigen Stelle chronologisch gesehen. Und das sind zwei Gruppen und jede dieser Gruppen hat seine eigene Teilung. Aber die zwei Gruppen, die gehören zusammen und die haben gleichzeitig gearbeitet. Das ist ein bisschen irreführend, aber ja, so ist es halt und darum müssen wir es auch versuchen zu verstehen. Einführung. Lass uns zurück zur Seite 28. In etwa im Jahr 740 vor Christus, kurz vor Hiskias Herrschaft, rief Gott einen der größten Propheten aller Zeiten, Jesaja. Der Name Jesaja bedeutet, Jahwe ist Rettung. Und ja, er war verheiratet, hatte zwei Kinder und so weiter und prophezeite während der Herrschaft von vier Könige, Usias, Jotam, Achas und Hiskia. War verheiratet, hatte zwei Kinder. Und sein Name wird 16 Mal in seinem Buch erwähnt, 12 Mal in 2. Könige und 4 Mal in 2. Chronik. Diese Informationen sind wichtig, einfach, dass wir auch so merken, dass dieser Prophet nicht nur in seinem eigenen Buch erscheint, dass er auch hier 16 Mal in anderen Büchern erwähnt wird, zitiert oder erwähnt, dass er zu dieser Zeit gearbeitet hat. Und so haben wir auch einen geschichtlichen Zusammenhang. Durch diese anderen Bücher wissen wir auch näher, wann er gearbeitet hat. Und bei den meisten Propheten ist das, oder wenn nicht alle, ist das so, dass die dann auch in den geschichtlichen Büchern erwähnt werden. Weil die geschichtlichen Bücher haben wir schon studiert im ersten und zweiten Quartal. Und die Propheten, die werden da, ich sag mal so, zwischen Tür und Angel zitiert. Man merkt gar nicht, dass sie zitiert werden. Nur jetzt, wo wir sie studieren, dann schauen wir, ja, aber wurde dieser Prophet irgendwo anders auch zitiert? Ja, 16 Mal in anderen Büchern. Ne? Und dann erschreckt man sich und sagt man vielleicht, wow, das hatte ich gar nicht gemerkt, als ich diese Bücher gelesen habe, habe ich gar nicht gemerkt, dass Jesaja da erwähnt wurde. Ne? Das Jesaja, ne? Muss auch immer aufpassen, Jesajas. Ne? Jesaja, immer wieder genannt wurde. Auch interessant, ne? Weil das auch hier historisch belegt, dass Jesaja gelebt hat und gepredigt hat und so weiter. Ne? Aus einer anderen Quelle, zwei anderen Quellen belegen das. Das ist auch wichtig, ne? Weil natürlich gibt es in einigen Fällen von Büchern des Alten Testaments Leute, die sagen, ja, vielleicht gab es diesen oder der andere Prophet gar nicht oder so und so weiter. Ne? Und darum ist interessant, dass man sieht, dass in den historischen Büchern die Namen der Propheten auch vorkommen. Und ja, die nächste Überschrift, die Lage. Und wenn man so denkt, ja, wie sah das aus zu dieser Zeit? Ja, 20 Jahre bevor Israel, das heißt das nördliche Land, von Assyrien eingenommen wurde. Wie sah die Lage aus? Und manchmal denkt man, ja, das sah alles so schlimm aus und so, ne? Weil wenn die hier die Bücher von den Richtern oder von den Königen sehen, dann denkt man, ja, alles ist kaputt gegangen, alles so, immer Streit, immer Krieg, ne? Was tatsächlich der Fall ist. Viele Kriege zwischen Könige von Norden und Süden, Kriege und so weiter. Dann denkt man, ja, Krieg, das muss sehr schlimm ausgesehen haben. Aber hier in diesem Fall, nein, in diesem Fall, in diesen 50 Jahre, 100 Jahre ungefähr vor diesem Fall Samarias, da genossen die Reiche des Nordens und des Südens circa ein halbes Jahrhundert wachsende Macht und Wohlstand. Und wenn man so denkt, ja, okay, das Volk hatte so stark gebetet, Gott, hilf uns aus dieser schlimmen Situation, aus so viel Krieg, aus Hunger etc., dann denkt man, okay, ja, Wohlstand, super, jetzt freut sich das Volk über die Wunder Gottes, dass Gott sie geholfen hat und befreit hat und denen Wohlstand gegeben hat. Aber nein, Israel hatte sich ganz den Götzendienst hingegeben. In Juda andererseits versuchte man, einen äußeren Anschein von Religiosität zu halten. Einen äußeren Anschein von Religiosität. Aber innerlich, ne, verfaulte allmählich Richtung moralischen und geistlichen Verfall. Andreas, würdest du bitte hier diesen Vers lesen?
Ja. Denn Jerusalem ist gestürzt und Juda gefallen, weil ihre Zungen und ihre Taten gegen den Herrn gerichtet sind, um den Augen seiner Majestät zu trotzen. Jesaja Kapitel 3, Vers 8.
Ja, hier fasse ich zusammen im nächsten, in diesem Abschnitt hier, was da geschah. Heimliche Götzenkultstätten wurden toleriert, die Reichen unterdrückten die Armen, Frauen vernachlässigten ihre Familien wegen fleischlicher Lüste, viele Priester und Propheten wurden Säufer, die nur noch den Menschen gefallen wollten. Das sind Beispiele, ganz grobe, starke Beispiele, wie so alles so verfallen war, moralisch, ne, und auch religiös. Ne, obwohl ja äußerlich noch dieser Gottesdienst im Tempel gemacht wurde, aber die Priester, die haben nur gesoffen und so weiter, ihre Pflichten erfüllt, okay, aber nur äußerlich, nur als ein ein Ritual. Die haben das nur gemacht als ein Beruf, ne? Ihre Brötchen damit verdient, ne? Aber Gott haben sie nicht wirklich gefürchtet. Es war Jesaja klar, dass der Bund Gottes völlig missachtet wurde und folglich die Gefangenschaft auch für Juda unumgänglich war. 5. Mose 28, 47 und folgendes. Dort liest man, will ich hier nicht lesen, aber dort liest man ganz klar, wenn ihr das mal zu Hause liest, diese zwei Verse, wird ihr sehen, dass schon Moses vor mehr als 600 Jahren genau das prophezeit hatte, die Gefangenschaft. Mose hatte, in 5. Mose 28 wissen wir, da sind diese zwei Alternativen, Fluch, Segen oder Fluch, ne? Welt Segen oder Welt Fluch. Was wollt ihr? Wollt ihr den Segen? Wollt ihr den Fluch? Wollt ihr den Segen? Dann gehorcht, dann fürchtet, ne? Gott. Oder wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr Gott nicht fürchtet, nicht gehorchen wollt, dann kommt der Fluch. Und Fluch unter anderem war Gefangenschaft. Genau hier 5. Mose 28, 47 und folgendes. Genau, ganz klar prophezeit. Und Jesaja, da er die Bibel kannte, hat es gemerkt. Wie das so aussieht, kann nur schlimm enden. Seine Prophezeiungen handeln über eine größere Zahl unterschiedlicher Themen als alle anderen Propheten. Ja, natürlich, weil Jesaja hat doch 66 Kapitel, da kann man viel mehr reden als jetzt ein Jona, der nur 4 Kapitel hat oder so. Ne? Verschiedene Themen hat er besprochen. Zum Beispiel, er sagt voraus die jungfräuliche Geburt Jesu, die Kreuzigung Jesu, oder zumindest den schrecklichen Tod Jesu. Ne? Die Blindheit und Versklavung Israels, die Verheerung des gelobten Landes, die von Gott erlaubte Zerstörung von Jerusalem. Isaias, würdest du bitte hier den nächsten Vers lesen?
Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Jesaja 7, Vers 14.
Ja, danke. Er redet bildlich über Satans Sünde und Fall. Das haben wir schon gesehen im Heft Nummer 4 vom ersten Jahr. Aber können wir hier wieder lesen. Wolfgang, würdest du bitte hier den nächsten Vers lesen?
Die Bildung vom Himmel auf des Herrn Sultan stand, ohne der Morgenwolke, die Bildung zu Boden geschmettert, die Überwältiger der Nationen. Und doch hattest du hier in deinem Herzen vorgenommen, bis zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf den Versammlungstag im äußersten Norden. Jesaja 14, 12.
Gut. Ne, über Satan ist wichtig, diese Information ist wichtig, weil Satan wurde viel früher als Adam und Eva geschaffen und trotzdem fängt die Bibel mit der Schöpfung und dann direkt mit Adam und Eva und erzählt nicht über Satan und über Satan und seinen Fall und seine Erschaffung, seinen Fall und so, wird dann in anderen Büchern erzählt. Andreas schaut noch ein bisschen nachfraglich. Er hat noch nicht das Heft Nummer 4 studiert, ne? Hast du das schon, ne? Im Heft Nummer 4 ist das alles hier im Detail erklärt. Das heißt, in anderen prophetischen Büchern gibt es ganz klare Aussagen über Satan, wann er geschaffen wurde, wie sah seine Arbeit am Anfang an, was hat er dann vor seinem Fall gemacht und wo hat er gelebt und so, solche Sachen. Das wird, sagen wir so, durch die Propheten zwischen die Zeilen oder wie kann man sagen, manchmal so indirekt, manchmal sogar sehr direkt erzählt. Ne? Hier steht, hier zum Beispiel Isaias, nein, Satans Fall. Ne? Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden, ne, das sind verschiedene symbolische Worte. Ich will zum Himmel emporsteigen, das heißt, Satan hat gesagt, ich will die Position Gottes haben. Das heißt, mich erhöhen bis da oben, wo Gott ist, und meinen Thron über die Sterne Gottes. Das heißt, er wollte regieren über die Sterne, und in der Bibel ist sehr oft ganz deutlich, sehen wir zum Beispiel in Offenbarung, das Wort Sterne wird für Engel benutzt. Engel. Das heißt, er wollte über die Engel regieren und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Und auch das Wort Norden steht in der Bibel oft für die Autorität Gottes, für den Ort, wo Gott regiert und so. Das heißt, ganz klar, dieser Text erklärt der Stolz von Satan, bevor er gefallen ist, und darum ist er auch gefallen, zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen. Wurde er überwältigt von Gott, ne? Aber er hat noch, hier Überwältiger der Nationen, er hat noch momentan Autorität, weil Adam und Eva ihm Autorität gegeben haben, das sehen wir alles im Heft Nummer 4. Aber interessant, dass Jesaja das alles hier so offenbart. Das heißt, er musste dann auch einen sehr starken prophetischen Geist haben, um diese große Offenbarung Gottes zu bekommen. Wie wir werden auch sehen, zum Beispiel der Prophet Daniel, wie lange musste er beten und fasten, bis er die Offenbarungen bekommen hat. Und auch hier Jesaja, ne, wir können uns vorstellen, wie lange musste er dann beten und fasten, bis er diese ganze Prophezeiung bekommen hat. Zum Beispiel über Jesus, ne, diese Prophezeiung über Jesus haben sich praktisch 700 Jahre später erfüllt. Und noch viele andere sind noch gar nicht erfüllt, das heißt 2700 Jahre und sind noch nicht erfüllt. Jesaja prophezeit die Wiederkehr und spätere Gerichte Gottes über diejenigen, die Jesus ablehnen und die Jahrhunderte der Verwüstung, die folgen würden. Prophezeit die Wiederkunft Jesu in der Wiederherstellungsphase der Endzeit und das tausendjährige Reich Christi, wenn der Friede die Erde deckt. Betty, möchtest du lesen?
Wolf und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange wird sich von Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinen ganzen heiligen Berg, spricht der Herr, Jesaja 65, 25.
Diese Prophezeiung, die ganz klar, die spricht über das tausendjährige Reich Christi. Ich sage ganz klar, weil auch in Offenbarung gibt es einen ganzen Kapitel, der über dieses tausendjährige Reich Christi redet und er redet auch diese Worte, dass der Löwe Stroh fressen wird wie das Rind und so weiter und die Schlange keinen Schaden anrichten wird und so weiter. Das heißt, das hat Jesaja quasi 700 Jahre vor Christus prophezeit und das hat sich noch nie erfüllt. Ne? Wir wissen nicht wann, aber zumindest ja 2700 Jahre alt ist diese Prophezeiung. Er war keinesfalls ein populärer Prediger, aber ein Mann, der sich um sein Volk sorgte und Gott treu blieb. König Hiskia liebte ihn und suchte sein Rat. Aber viele hassten ihn, weil er gegen die Könige Usias, Jotham, Ahas und Hiskia prophezeite. Ja, die waren gottlos und da gab es natürlich, ne, der Geist, der in Jesaja war, hat nicht den Geist, der in diesen Königen war, nicht übereingestimmt. Das wissen wir, ne? Wenn jemand jetzt den Geist Gottes hat, dann wird er einfach nicht geliebt von Menschen, die von der Fleischlichkeit oder vom Feind beeinflusst. Er fing seinen Dienst an ungefähr zur Zeit der Gründung von Rom und der Austragung der ersten griechischen Olympischen Spiele. Sehr interessant, diese geschichtliche Information, dass wir so die Zusammenhänge von der Geschichte merken. Die Europäer dachten noch nicht in großen Eroberungen, sondern die Asiaten wollten expandieren, am meisten Assyrien in diesem Moment. Der Prophet, der sich mit der großen Politik auskannte, merkte, dass der Konflikt nahte. Assyrien eroberte Samaria in 721 vor Christus. Das heißt, ungefähr 20 Jahre, nachdem Jesaja angefangen hatte zu prophezeien. Jetzt eine andere wichtige Information. Mündliche Überlieferungen behaupten, dass Jesaja während der Herrschaft von Manasse, Hiskias Sohn, den Märtyrertod gestorben ist. Viele sind der Meinung, dass das Wort zersägt, das in Hebräer 11, 37 genannt wird, sich auf Jesajas Tod bezieht. Das heißt, das wissen wir nicht ganz genau. Das sind mündliche Überlieferungen. Das heißt, Geschichten, die Leute erzählt haben und irgendwer irgendwann es aufgeschrieben hat. Man weiß nicht genau, könnte sein. Vielleicht sogar wahrscheinlich. Ne? Das heißt, weil er so stark prophezeit hat und hat sich dann auch viele Feinde gemacht. Ja, es gibt auch Leute, die sagen, ja, Jesaja ist so ein großes Buch und spricht über so verschiedene Themen. Vielleicht wurde dieses Buch gar nicht allein von Jesaja geschrieben, sondern von mehreren Leuten. Aber dann sollte man hier auf diese Argumente schauen, die für die Tatsache sprechen, dass er das ganze Buch geschrieben hat. Diese Argumente sind: Schlüsselwörter und Sätze sind gleichmäßig auf das ganze Buch verteilt. Zweites Argument: Die Beschreibung der Landschaft ist gleichmäßig. Ja, aber andere würden sagen, ja, aber der Stil, der wechselt. Am Ende des Buches wird er ganz anders. Aber es erklärt sich wegen das Themawechsel, weil am Anfang hat er sehr viel über Gericht geredet und am Ende hat er viel über Trost und Sicherheit geredet. Themawechsel, das heißt, das klingt dann auch anders. Und einige Leute sagen, ja, das hat ein anderer geschrieben, weil es jetzt anders klingt, aber es erklärt sich. Anderes Thema, anderer Ton, aber die gleiche Person hat das geschrieben. Noch eine wichtige Information: Das Buch wird 21 Mal im Neuen Testament wörtlich zitiert und immer Jesaja zugeschrieben. Das heißt, die Leute der Zeit des Neuen Testaments, die lebten 700 Jahre nach Jesaja. Das heißt, viel, viel näher als wir. Wir leben jetzt 2700 Jahre entfernt von Jesaja. Das heißt, wenn die Leute, die näher zu ihm lebten, glaubten, dass er alles geschrieben hatte, dann wer sind wir, um das zu bezweifeln? Das sind Argumente, um zu sagen, ja, Jesaja hat das ganze Buch geschrieben. Besondere Kapitel, Kapitel 6, habe ich schon öfter so in persönlichen Gesprächen erwähnt, wo Jesaja dieses Gesicht hatte vom Thron Gottes und so von dieser Feuerkohle, die der Engel mit einer Zange ihm auf den Lippen berührte und so, wo er den Thron Gottes sah, sehr stark, sehr interessant. Und das Kapitel 53, dieses Kapitel müsst ihr unbedingt lesen, weil das ist das Kapitel der leidende Knecht Gottes, wo ganz deutlich wird, dass es um Jesus geht. Es wird ganz deutlich, zum Beispiel, es steht dort, er wird die Sünden von vielen tragen. Dann wird es ganz deutlich, dass es nur um Jesus gehen kann, weil kein anderer Mensch hat die Sünden von anderen Menschen getragen, nur Jesus, weil er war heilig und alle anderen Menschen sind nicht heilig, alle anderen Menschen haben gesündigt und alle anderen Menschen, wenn sie bestraft werden, dann werden sie für ihre eigene Schuld bestraft und nicht für die Schuld von anderen Menschen. Jesaja 53, sehr wichtig. Nächste Überschrift, wichtigsten Botschaften. Ja, Jesaja wird bekannt als der Prophet der Heiligkeit, weil ja, nach diesem Gesicht, wo er gesehen hat, wie Gott so auf seinem Thron sitzt und die ganzen Engel um ihn herum fliegen und die vielen Flügeln hatten und so weiter um den Thron Gottes und ihn beschützten und so weiter. Er hat gemerkt, wow, Gott, Gott ist so heilig, Gott ist so erhaben, Gott ist so wichtig. Die Heiligkeit Gottes brannte in sein Herz. Jesaja, würdest du bitte hier den nächsten Vers lesen?
Jesaja 12,6. Jauchze und rühme, die du in Zion wohnst, denn der Heilige Israels ist groß in deiner Mitte.
Jesaja
12,6.
Ja, Jesaja thematisiert Gottes Forderungen und Israel Sünde. Ja, normal wie die meisten Propheten, die immer zeigen, ja, Gott möchte, dass das Volk so und so lebt, gehorcht, aber sie tun es nicht. Sie tun das Falsche, das Böse und so weiter. Das heißt, Jesaja tut nichts anderes als das Gleiche. Sagen, Gott möchte, dass man ihn vertraut, dass man seine Gebote hält, sein Wort und seine Propheten gehorcht. Aber was tut das Volk? Sie fällt vom Glauben ab. Die macht eine sündhafte Anbetung, äußerliche Rituale. Die gehen hin, die gehen zum Tempel und machen ihre Rituale, aber diese Anbetung, die ist eine Lüge, die ist nur Schein und das gefällt Gott nicht. Das ist nur, das ist eine Sünde, weil es eine Lüge ist. Die Menschen gehen dahin und klopfen sich auf die Brust und sagen, ich bin ein Anbeter, schau mal, ich habe hier ein Opfer gebracht und so weiter. Aber das war alles nur Schein. Dann sind sie nach Hause gegangen und haben ganz andere schlimme Sachen gemacht, den Armen unterdrückt. Und zu Hause oder auf den Höhen dann Opfern an anderen Götter gemacht und so weiter. Und die heidnischen Götter angebetet, zu Hause oder über die Woche. Ne? Betty, willst du bitte hier diesen Vers lesen?
Auch ist ihr Land voll Götzen, das Werk ihrer Hände, werden sie an und das, was ihre Finger gemacht haben, Jesaja 2,8.
Ja, die Werk ihrer Hände bieten sie an. Zum Beispiel ein ganz interessantes Kapitel in diesem Bezug, Jesaja 44. Könnt ihr immer so parat haben, Jesaja 44 redet sehr stark gegen Menschen, die sich vor Statuen knien, vor Bilder knien. Weil da belächelt der Prophet, er sagt, hört zu Leute, ihr nehmt ein Stück Holz, teilt es in zwei, mit einem Teil schnitzt ihr einen Götzen und betet es an und mit dem anderen Teil macht ihr ein Feuer und entwärmt euch. Ne? Das heißt, er erklärt, dass diese Leute einfach dumm sind sozusagen. Ne? Das heißt, die nehmen ein Stück Holz und mit der Hälfte davon machen sie ein Feuer und mit der anderen Hälfte machen sie einen Gott in Klammer, einen Götze und beten es an. Ne? Das kann nur dumm sein. Jesaja 44. Ne? Gesellschaftliche Sünden, die Schwachen unterdrücken, maßloser Luxus, Alkoholismus. Ja, alles Gott, Sachen, die Gott nicht gefallen. Schwachen unterdrücken. Wir haben gesehen in den ersten Büchern Mose, da gab es viele Gesetze zum Schutz der Armen, dass man die Armen nicht ausbeuten sollte, dass die Armen auch ein Mindestrecht hatten. Die hatten ein Anrecht an Nahrung und Kleidung und so weiter. Die hatten auch ein Anrecht, aber es gab Reichen, die das ausnutzen, die Arbeiter schlecht bezahlten und so weiter. Und dass die Reichen immer reicher wurden und die Armen immer leiden mussten. Maßloser Luxus, da ist damit verknüpft, ne? Wenn Leute jetzt reich sind, irgendwoher muss dieses Reichtum dann kommen. Ja, heutzutage ist es vielleicht von Zocken an der Börse oder so, aber zu jener Zeit war einfach, dass man die Arbeiter ausgebeutet hat, denen zu wenig bezahlt hat, ne? Und dann den Unterschied dann in die Tasche erwirtschaftet hat. Alkoholismus war auch ein schlimmes Problem jener Zeit und ich denke, heute ist es auch nicht weniger schlimm, weil viele Leute das machen. Ne? Ich hatte, als wir dieses Thema im Heft Nummer 4 auch besprochen haben, welche Droge tötet 114 Mal mehr als Marihuana, ne? Und niemand würde auf Alkohol tippen, ne? Aber so ist es, ne? Und das habe ich nicht gesagt, sondern das hat die Zeitschrift Focus geschrieben, ne? Habe ich einfach kopiert, diese Information. Und ja, das gefällt Gott nicht, wenn Menschen sich berauschen mit berauschende Substanzen, sei es jetzt Drogen, Alkohol und so weiter. Gott hat den Menschen als eine würdige Schöpfung geschaffen und nicht als ein Affe sozusagen, das hier wie so ein Clown sich benimmt. Ne? Lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Andreas, ne?
Ja. Ja. Wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg, hört auf, Böses zu tun. Jesaja 1,16.
Gut, zusammengefasst die Botschaften von Prophet Jesaja. Ein Gericht wird über Juda und Jerusalem kommen. Sehr wichtige Information. Weil zur Zeit, als Jesaja angefangen hat zu predigen, da war das noch weit weg. Ne? Das war das noch weit weg und auch nachdem Jesaja gestorben war, war noch Juda und Jerusalem war noch nicht von den Babyloniern. Ich vergiss mir immer das Wort auf Deutsch. Eingenommen. Ne? Erobert. Danke, Wolfgang. Erobert. Es war noch nicht erobert. Und hier prophezeit Jesaja, dass es geschehen wird. Jesaja selbst hat das nicht beobachtet. Er hat es nur prophezeit. Und dann sehen wir, wie die Propheten auch, ne, tatsächlich prophezeit haben. Das heißt, vorausgesagt haben, die Geschehnisse. Eine zweite Prophezeiung. Ein Überbleibsel wird gerettet und es wird eine siegreiche Zukunft haben. Auch eine wichtige Prophezeiung, weil im nördlichen Land, in Samaria, da war im Endeffekt die Vermischung von der Bevölkerung. Die Bevölkerung, die in Samaria blieb, die war vermischt. Das heißt, die war quasi verloren in diesem Sinn. Man weiß nicht mehr genau, welche die Nachfahren Abraham sind im nördlichen Reich. Und darum ist diese Prophezeiung hier wichtig. Das heißt, im südlichen Land würde ein Überbleibsel gerettet werden. Das heißt, eine Gruppe würde noch bleiben, weil natürlich der Messias, ne, auch von Juda, von Abraham, von David stammen müsste. Und dafür bräuchte Gott auch das Volk, woher dann Jesus auch geboren würde. Das heißt, ein Volk, was tatsächlich aus David, Juda und Abraham stammt. Eine andere Prophezeiung, weil viele haben gedacht, wie gesagt, 20 Jahre nachdem Jesaja angefangen hat, wurde dann Samaria erobert von Assyrien. Und dann haben viele gedacht, jetzt ist auch Ende für Juda. Assyrien ist so stark, Assyrien ist so grausam, Assyrien hat Israel erobert, jetzt ist Juda dran. Was tut Jesaja? Er kommt und sagt, nein, Assyrien wird Juda angreifen, aber vom Urteil Gottes getroffen und Jerusalem nicht einnehmen können. Das hat er prophezeit. Ist auch passiert. Ne? Wir wissen, dass die Assyrier vor den Toren Jerusalems kamen, aber konnten Jerusalem nicht einnehmen. Aber was hat dann Jesaja prophezeit? Die Babylonier werden kommen. Da steht es in allen Worten. Jesaja 39,5. Okay, jetzt andere Prophezeiung. Weltweites Gericht, wann erfüllt sich das? Ja, beim jüngsten Gericht, ne? Oder bei der große Trübsal, ne? Weltweites Gericht. Gottes Erlösung für alle Nationen, wann erfüllt sich diese Prophezeiung? Mit Jesus. Und messianische Prophezeiungen. Hier habe ich eine kleine Liste gemacht von Versen, messianische Prophezeiungen. Isaias, würdest du bitte hier den Vers lesen?
Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Jesaja 9, Vers 5.
Halleluja. Ja, hier wird vieles über Jesus erzählt, dass er ein Mensch war, der Sohn Gottes. Die Herrschaft ruht auf seine Schulter, das heißt, er ist der Herrscher des Universums, und seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Das heißt, drei Eigenschaften Gottes. Wunderbarer Gott, Ratgeber Gott, starker Gott, ewig Vater, das heißt, der Vater der Ewigkeit. Ganz stark, das heißt, seine Ewigkeit. Jesus ist ewig. Das hat alles schon Jesaja prophezeit. Gut, nächste Überschrift, unbequem. Ich habe immer versucht, bei den meisten Propheten das hier zu betonen, dieses Unbequem. Weil das unterscheidet die Propheten von den anderen Büchern. Oder meistens, dass die Propheten einfach von der Natur aus seiner Aufgabe, ihrer Aufgabe, unbequem waren. Was sie gesagt haben, hat den Leuten gestört. Weil die Propheten kamen meistens nicht, um zu sagen, Leute, hört zu, gute Nachricht, alles ist gut, so wie ihr lebt, ne, ist perfekt, gefällt Gott, ne? Weil das braucht man gar nicht sagen, ne? ist unnütz. Ne? Das heißt, die Propheten mussten immer kommen, um zu sagen, Leute, das gefällt Gott nicht, wie ihr lebt, oder das ist falsch, wie ihr lebt und so weiter, ändert euch. Die Propheten mussten immer kommen, um das zu sagen, darum wurden die auch immer dann verfolgt, schikaniert und so weiter. Und auch Jesaja hat seine unbequemen Botschaften, aber im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, dass sie der Wahrheit entsprachen. Das heißt, ne, später, nach ja, 20, 30, 50, 100 oder 100 Jahren, haben die Leute dieses Buch gelesen und gemerkt, wow, das meiste, was da drin steht, hat sich tatsächlich erfüllt. Ne, die Assyrer konnten Jerusalem nicht einnehmen oder die Babylonier haben Juda angenommen und etc. Das heißt, die haben gesehen, wow, vieles, was da drin steht, ist in Erfüllung gegangen. Die haben gesagt, der war ein Mann Gottes. Ne? Der war ein Mann Gottes. Und dann haben die gesagt, okay, dieses Buch müssen wir haben in unserem Kanon. Kanon ist ein griechisches Wort und bedeutet die offizielle Liste der Bücher der Bibel. Ne? Dieses Buch brauchen wir. Dieses Buch ist die Wahrheit. Christus offenbart. Nach seiner Auferstehung lief Jesus mit zwei seiner Jünger und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Die Geschichte kennen wir, ne? Die Geschichte kennen wir. Jesus läuft mit denen und erklärt denen durch das Alte Testament, was über ihn geschrieben war. Wahrscheinlich nannte er Texte aus Jesaja, der in 17 Kapitel von Jesus prophezeit. Von den 66 Kapiteln, was Jesaja hat, in 17 von denen redet er, prophezeit er, vorhersagt er Jesus. Jesaja hat Jesus mit vielen Namen genannt, ne, wie jetzt, wir haben gerade hier den Vers Jesaja 9,5, ne, das heißt, und so ähnlich viele andere Verse prophezeien über Jesus und nennen ihn, ne, hier eine Riesenliste von Namen, die Jesaja Jesus nennt: Herr, Herrscher, Spross des Herrn, Immanuel, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst, Isais, Wurzelspross, Eckstein, König, Hirte, Diener des Herrn, Auserwählter, Lamm Gottes, Leiter und Anführer, Erlöser und Gesalbter. Wir sehen, ne, eine riesen Listen von Eigenschaften, von Adjektiven, die Jesaja Jesu zuspricht. 700 Jahre vor Christus. Jesaja 53, hatte ich schon gesagt, ist das Kapitel des Alten Testaments, das die Sühne des Messias am meisten klar und ausführlich vorhersagt. Kein anderer Text der Bibel erklärt so deutlich das Ziel vom stellvertretenden Tod Christi auf das Kreuz. Er wird 9-mal im Neuen Testament zitiert. Jesaja 52, 9-mal im Neuen Testament zitiert. Das Ziel vom stellvertretenden Tod Christi, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil im Alten Testament wird sehr oft geredet von Opfern, von Lämmern, von Ochsen, von Tieren, von Stieren, von verschiedenen Tieren und so weiter, wird oft geredet. Aber Jesaja erklärt das noch ein bisschen besser. Er sagt, das Lamm Gottes stirbt stellvertretend, dass man das besser versteht. Ja, warum mussten die Lämmer sterben? Das waren Bilder, die zeigten auf uns, dass unsere Sünde gesühnt werden musste, dadurch, dass jemand anderes für uns stirbt. Wolfgang, würdest du bitte hier Jesaja 53, 3 und folgendes lesen?
Geachtet war er und verlassen alle Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen für sich geladen, auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt.
H. Halleluja. Ne? Jesaja 52 über stellvertretender Tod Christi. Jetzt ein anderes, sehr interessantes Thema, der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Dieses Thema begeistert mich einfach, weil ich habe jetzt die letzten Tage verschiedene Bücher des Neuen Testaments gelesen, weil ich schreibe hier das Heft Nummer 4. Und wie stark ist der Heilige Geist vertreten im Neuen Testament, im ganzen Konzept, das heißt Gemeindebau, Gemeindeleben und Gemeinschaftsleben und das Leben der Christen etc. Alles hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Und der Heilige Geist wurde in Pfingsten ausgegossen und hier spricht Jesaja sehr oft vom Heiligen Geist. Er erwähnt den Heiligen Geist 15 Mal und hier habe ich in 3 Punkten zusammengefasst die verschiedenen Themen, wo er über den Heiligen Geist redet. Die Salbung des Heiligen Geistes ist auf den Messias, stärkt ihm, damit er als König auf Davids Thron herrscht und regiert und damit er den dienenden Knecht sei, der Heilung, Befreiung, Licht und Gerechtigkeit der Nationen bringen wird, als der Gesalbte, das heißt, der Gesalbte. Gesalbte ist ein deutsches Wort, was das hebräische Wort Messias übersetzt. Und dieses Wort wird auf Griechisch übersetzt mit dem Wort Isaias. Weißt du, welches Wort übersetzt das hebräische Wort Messias auf Griechisch? Christus. Christus ist das griechische Wort Gesalbter, hebräisch Messias, Gesalbter. Ne? Darum heißt Jesus Christus nicht wirklich ein Name. Der Name ist Jesus und Christus ist dieser Adjektiv, Gesalbter. Der Gesalbter Jesus. Und Jesus ist auch eigentlich hat auch eine Bedeutung, Retter. Ne? Jesus, wie Josua und so. Ne? Es ist das gleiche Wort. Retter, das heißt der gesalbte Retter. Ja. Wer ist jetzt dran? Isaias. Ja, Wolfgang war gerade und ich habe jetzt alles durcheinander. Nein, fangen wir mit Andreas an, okay?
Okay. Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochen des Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Jesaja 61, 1.
Die Ausgießung des Geistes auf Israel hat er prophezeit. Ja, auf Israel. Wir wissen durch die Bücher des Apostel Paulus, zum Beispiel Römer und andere, Galater und so, dass Israel für uns, Paulus sagt, die wahren Israeliten sind die, die an Jesus glauben. Und wenn er sagt, die Ausgießen des Geistes auf Israel, eigentlich geschah auch Pfingsten über Israel. Das heißt, alle die ersten Nachfolger Jesu waren alle Juden. Ne? Im Grunde geht's auch in diesem Fall, stimmt das auch in diesem Fall. Der Heilige Geist wurde ausgegossen für die Aufgabe des geistlichen Wiederaufbaus nach dem Vorbild von 2. Mose, es von ihren Feinden schützen und im Bund mit dem Herrn zu festigen. Aber das Volk muss aufpassen, dass es sich nicht gegen den Heiligen Geist erhebt und ihm betrübt. Ja, verschiedene Informationen, die in diesem Kontext sind. Die Ausgießung des Geistes auf Israel. Der dritte Zusammenhang, wo der Heilige Geist genannt wird, in Jesaja. Der Herr Jesus hat sein irdisches Werk in der Kraft und Salbung des Heiligen Geistes getan. Er versprach, seinen Geist auf die Gemeinde auszuschütten nach Jesajas Vorhersagen, um sie zu stärken in der Aufgabe des großen Missionsbefehls. So, Jesajas, jetzt bist du dran.
Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Jesaja 11, 2.
Halleluja. Ne? Das heißt, es gibt natürlich nicht 7 heilige Geister, ne? Aber es sind 7 Eigenschaften des Heiligen Geistes. Wir studieren momentan in einer anderen Gruppe das Heft Nummer 3 über den Heiligen Geist und dann merken wir immer wieder, wie der Heilige Geist auch so ein bisschen kompliziert ist, schwer zu verstehen ist. Und darum ist, vielleicht ist der Grund, warum Jesaja hier den Heiligen Geist mit diesen 7 Adjektiven hier umschreibt, ne, dass wir jetzt ein bisschen besser verstehen, was macht der Heilige Geist? Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rats, der Kraft, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Diese verschiedenen Aufgaben des Heiligen Geistes.
Wird in Offenbarung nicht auch der Heilige Geist irgendwie mit 7 Fackeln da beschrieben oder so, als es irgendwie der Thron Gottes irgendwie beschrieben wird?
Ja, in verschiedenen, ich denke auch in Daniel oder so, ne?
Ja.
Du hast aber dann gesagt, dass das die 7 Kirchen sind, meine ich, ne? Die 7 Lichter, die er in seiner Hand hält. Und da war noch irgendwas mit 7.
Ich meine, es sind 7 Fackeln oder so, wenn ich mich richtig erinnere.
Die Leuchter, die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden. Aber das hat ja auch irgendwas mit dem Heiligen Geist zu tun, erinnere mich nicht ganz genau. Oder vielleicht später, ein bisschen später, redet er irgendwas mit dem
Heiligen Geist.
Ja. Jeder Bibelleser sollte oft und aufmerksam das Buch Jesaja lesen. Kein Buch des Alten Testaments stellt so perfekt gegenüber das furchtbare Gericht Gottes über die Sünde und die vollkommene Hoffnung, die wir in Christus haben. Sehr interessant. Er stellt das immer gegenüber. Ich lese doch diese Bücher des Apostel Paulus und der Apostel Paulus macht auch immer, der stellt immer 2 Situationen gegenüber. Die Errettung und das Leben als verlorener Mensch. Er sagt immer, früher wart ihr Sünder, früher wart ihr verloren, aber jetzt seid ihr gerecht. Das heißt, 2 Sachen zu vergleichen. Und Jesaja, der vergleicht das Gericht Gottes über die Sünde und die Hoffnung. Vergleicht ist nicht das richtige Wort. Er stellt diese 2 Situationen. Die Menschen, die in Sünde leben, denen erwartet das Gericht. Und die Menschen, die an Gott glauben, ihm vertrauen, denen erwartet die vollkommene Hoffnung. Halleluja. Halleluja. Lass uns noch hier diese 2 kleinen Aufgaben, die noch in der Lektion sind. Wortschatz. Such in Sach- und Worterklärung. Keder, Kelter, Last und Wortfällen. Wer sucht was? Isaias, suchst du Wortfällen? Andreas, Last? Hast du da? Ne? Nee. Und Wolfgang, Keder und Kelter, weil wahrscheinlich liegen sie sehr nahe beieinander. Okay?
Ich
Gut.
Ich habe schon.
Gut, dann lies es bitte.
Okay. Keder war ein Sohn Ismaels, aus dem Mose 25. Von ihm stammt ein gleichnamiges und handelstreibendes Volk aus der arabischen Wüste ab. Ezekiel 27, 21. Und Kelter, eine flache Vertiefung, weit in Felsen gehauen, die zum Ausbrechen des Traubensafts diente. Männer tragen und stampfen die Trauben mit nackten Füßen, wobei der rote Traubensaft ihre Füße und Kleider färbte. Der gewonnene Saft wurde in tiefer gelegene Behälter geleitet. Die Kelter ist in den prophetischen Büchern des Alten Testaments, wie des Neuen Testaments, auch ein Bild des blutigen Gerichtes Gottes an den Gottlosen.
Danke. Last, Andreas?
Ja. Das hebräische Wort Masa bedeutet Gewicht, Schrägstrich Last. Es wird an einigen Stellen als Bezeichnung für schwerwiegende prophetische Aussprüche verwendet, zumeist Gerichtsbotschaften. Jesaja 13,1 und Nahum 1,1.
Danke, Isaias. Worfen.
Nachdem das gemähte Getreide gedroschen wurde, trennte man durch das Worfeln Spreu und Korn. Dazu wurde beides auf der Tenne mit Wurfschaufeln in die Luft geworfen. Der Wind verwehte die Spreu und die Körner blieben übrig. Daher wird das Worfeln auch als Bild für das sichtende, echtes von unechtem trennende Gerichtshandeln Gottes verwendet.
Schön, ne? Das sind ganz interessante Informationen. Auf der nächsten Seite suche auf der Karte Moab und Pyrrhus. Wer findet das? Wer hat das schon gefunden? Moab?
Ja. Moab ist doch, glaube ich, auf der westlichen Seite von Berlin.
Ja, ich habe es auch, ne? Hier, ne, auf meiner Bibel, die getrennte Reiche Juda und Israel, und dann ist es so vom Toten Meer, rechts vom Toten Meer, Moab. Und ja. Tyrus?
Tyrus ist hier.
Okay.
In der Nähe von Samaria.
Okay. Ja. Tyrus wird auch im Neuen Testament erwähnt. Na, Jesus hat auch gepredigt oder so. In der Nähe von Samaria. Gut. Halleluja. Halleluja. Amen.